Hallo, liebe Weisheit, hier ist Chun aus der Schweiz, wie man ja ganz gut hören kann. Und weil ich euch so gerne mag und schon so lange höre, möchte ich natürlich unbedingt meinen Beitrag dazu leisten. Ich finde euch einfach immer wieder spannend zuzuhören und möchte hier noch eine kleine kontroverse Meinung kundtun. Ich liebe die Ukulele. Ich finde, sie hat den Platz absolut verdient und freue mich auf eine neue Folge. Tschüss.
Guten Abend, meine Damen und Herren. ARD und ZDF haben ihr Programm geändert.
Denn an diesem milden Julitag sind die vier Weisen zusammengekommen, um euch auf die bevorstehende Urlaubszeit einzustimmen. Ich begrüße Markus Richter in Berlin.
Hallo und guten Tag.
Julia Hamann aus Köln.
Alaaf.
Und Malik Aziz aus dem schönen Aachen.
Hallo, liebe Liebenden.
Und mein Name ist Patricia Camerata. Ich bin im mittelschönen Berlin. Und meine erste Frage, die ich mit euch diskutieren möchte, ist eigentlich nicht meine Frage, sondern Julias Frage.
Ja, also, es war so gewesen. Im wunderschönen Köln. Ich meine, objektiv gibt es keine Stadt, die ästhetisch reizvoller ist als Köln. Nein, also ist es heute eigentlich eher kühl, so windig, weiß gar nicht, wie viel Grad es sind, es regnet immer zwischendurch, aber man muss mehrere Sachen anziehen. Und trotzdem dachte ich, oh, es ist so schön, dass Sommer ist. Alles, finde ich, ist im Sommer besser. Man braucht keine Strumpfhosen mehr anzuziehen. Es gibt sehr viel Eiscreme, es ist dauernd hell, die Blumen blühen, es gibt ganz viel Obst und Gemüse auf dem Markt. Dann kommen die Sommerferien, das ist überhaupt das Allerbeste und so weiter und so fort. Also ich finde Sommer tipptopp und das finde ich deswegen eigentlich auch ganz lustig, weil früher fand ich gar nicht den Sommer am besten, aber mittlerweile fange ich schon fast an zu weinen, wenn ich weiß, dass die Tage wieder kürzer werden mittlerweile. Und deswegen wollte ich mit euch darüber reden, dass ihr doch auch findet, dass Sommer am besten ist, oder?
Ja. Ja.
Was, Markus? Wir haben doch immer die gleiche Meinung und ich finde das nicht.
Der Sommer ist eine schöne Zeit, ich bin für jedes Eis bereit und Ukulelenmusik auf der Wiese, Wiese.
Das ist ein ganz neue
und neues
Töne
Feature.
Natürlich, ich hasse den Sommer, alles schlimm. Ich sage das ganz unbeeinflusst von politischem Druck und sozialem Pressure. Kannst du mir kurz nochmal sagen, warum ich den Sommer schlimm finde?
Es ist sehr heiß, die ganze Zeit stickig, man schwitzt, man kriegt leicht einen Sonnenstich. Es ist einfach furchtbar. Ich habe mich neulich gefragt, warum immer alle Winterschlaf machen wollen. Ich will Sommerschlaf machen. Ich will irgendwann so, wenn die Temperaturen über 24 Grad steigen, irgendwo in so eine ruhige, kalte Höhle gehen mit so einer ganz kuscheligen Decke und dann will ich so frühestens im Ende, Mitte September wieder aufwachen.
Hallo fürs Protokoll, Berlin ist gerade 23 Grad.
Ah ja.
24.
Ja, da kann man auch in die Höhle schon.
Wirklich? 20?
Was ich an Sommertemperaturen am faszinierenden finde,
können
ist,
auch 20.
Ich spiele ja gerne Computerspiele. Aber auch das fällt mir im Winter, wenn alles so ein bisschen ekelhaft ist, ein bisschen schwerer. Und ich finde im Sommer so, bei so geöffnetem Fenster, in kurzen Hosen, wenn draußen schön die Sonne scheint, so vorm großen Monitor sitzen und mal so Fett Diablo abzocken, ist richtig eine gute Idee. Also ich muss Frau Kirschner da total recht geben. Ich habe das ja neulich schon mal erwähnt, dass es mir im Frühjahr immer so geht. Aber dieses es ist alles so ein bisschen fröhlicher einfach. Das ist schon so. Neulich wurde, haben die Kinder fröhlich, hey, die Tage werden wieder kürzer. Ich so, nein.
Ich bin auch total gestresst.
Oh Gott. Aber nee, Sommer ist, also ich, hohe Temperaturen gehen mir auch total aufs Kreuz. Aber so wie jetzt, so ein bisschen drohender Regen, ein frisches Lüftchen, heller Sonnenschein, finde ich super.
Aber hast du dann nicht immer so ein permanent schlechtes Gewissen, wenn du vor deinem Computer sitzt oder vor deiner Playstation? Weil man muss ja eigentlich rausgehen, das Wetter ist so schön.
Ich befinde mich in der Mitte meines Lebens. Das hat diverse Konsequenzen. Unter anderem, dass ich auf diese Frage voller Inbrunst sagen kann, nein.
Verstehe. Also es wäre eine super Überleitung, wenn nicht Malik nicht, also beziehungsweise man soll ja nicht doppelte Verneinungen sagen. Malik müsste nochmal Stellung nehmen und aber
du,
das sagen, was mir
Rettung.
Gefällt.
Ja, ja, es ist keine Rettung für dich zu erwarten. Sommer einfach beste Zeit, vor allem dieses, wenn es nicht zu heiß ist, da stimme ich dir wohl zu. Also niemand ölt gerne bei 40 Grad irgendwie am Rande seiner Existenz herum. Aber so dieses, man kommt aus dem Proberaum.
Was für ein schönes Bild. Was für ein schönes Bild.
Aber so dieses, also wir proben zum Beispiel mit der Band in einem Bunker, also in einem literally Zweite Weltkriegsbunker und dann hast du so um 7:30 oder so Probe und bist da so bis 10:30 und wenn du da im Winter rauskommst, also du bist schon im Dunkeln reingegangen, kommst im Dunkeln wieder raus und es ist einfach nur noch ein bisschen dunkler. Das ist furchtbar, aber jetzt ist so, du sitzt vorher schön im Park und isst mit der Band noch ein Eis und kommst nachher raus und es ist immer noch hell und warm. Und du bist einfach die ganze Zeit so im T-Shirt, so dieses einfach immer nichts anziehen müssen, finde ich ganz großartig. Also da.
Das finde ich auch wirklich.
Dieses Körperschmeichelnde, dieses laue, des lauen Lüftchens. Also kann ich leider nur unterschreiben. Aber ja, klar, wenn ihr in einer Dachwohnung wohnt und es gerade jetzt so heiß ist, dass man nicht mehr atmen kann. Naja, auf jeden Fall mein Turmventilator ist der größte Tipp, den ich an der Stelle geben kann. Kostet irgendwie nur 20-30 Euro sowas und ist einfach Gold. Einfach so ein Turmventilator, so ein billiger, der schwenkt. Schwenken sehr wichtig, schwenken ist Lebensqualität. Wenn die nicht schwenken, dann ist es immer irgendwie zu kalt und irgendwie nicht kalt genug, das ist blöd. Die müssen links, rechts schwenken, aber dann ist es einfach fantastisch.
Malik
lebt. Warum heißt das Turmventilator?
Was?
Ist das was so? Sieht es aus wie ein Turm? Oder
genau,
was, warum heißt
wie
das Turm
so? Eine
hohe
Stange, so eine aufgestellte Stange. So. Die
ah, ja,
gibt es auch beim Supermarkt manchmal günstig. Genau.
Das haben wir vor 7 Folgen schon mal besprochen, möchte ich vorwurfsvoll in
da
die
war
Runde
ja
bringen. Und das war aber noch zu einer Zeit, wo Strom bezahlbar war. Jetzt ist ja Strom nicht mehr bezahlbar.
Darf ich kurz sagen, dass heute der Strom, wenn du ihn verbrauchst, dir 40 Cent pro Kilowattstunde bringen würde? Also genau heute ist der Strom auf dem Gesamtmarkt so billig, dass er für den Großhändler 60 Cent bringt, wenn du ihn verbrauchst. Also dir bringt er 60 Cent. Er kostet minus 60 Cent. Klar, ihr habt alle noch diese Jahresverträge, aber hätte man die nicht, da gibt es so ein paar Stromanbieter, wo man das so machen kann und man kriegt einfach stundengenau Strom, den man zum Stundenpreis kaufen kann, dann würde er gerade heute minus 40 Cent kosten. Da kannst du eine Menge Klimaanlagen einbauen.
Ja, mega geil. Lass mal den Strommarkt so kapitalisieren, dass er auch im High-Frequency-Trading-Modus betrieben werden kann. Das wird bestimmt total super für alle und die kleinen Proleten werden davon voll super profitieren und die keine großen Firmen werden davon irgendwas haben. Jesus Christ,
ja, nee, ich möchte sagen, dass die Incentive, den Leuten zu geben, weniger Strom zu verbrauchen, wenn wenig Windstrom im Netz ist, finde ich gut. Das heißt, der ist ja nur so billig, weil viel erneuerbare Energien im Netz sind und wir nicht schreckliche Gaskraftwerke anschmeißen. Und das möchten wir gerne, würde ich sagen.
Ja, aber du gehst davon aus, dass wenn das System flächendeckend um sich, greifen würde, dass es dann niemanden gibt, der das so gamet, dass er als Finanzkonstrukt da totales Kapital rauszieht und nicht irgendwie der normale Stromabnehmer am Ende die Zeche bezahlt. Und daran glaube ich nicht. Vergesellschaftung ist das Wort.
Ja, war okay, das? Solange es grüner Strom ist.
Ja,
finde ich gut. Ja.
War das deine Liebessprache, Markus, Malik gegenüber?
Die Ukulele jetzt, oder?
Die liebgemeinten Hinweise.
Nein. Aber das war mein Diskursvolumen.
Oh ja, sehr gut. Aber was ist denn Liebessprache, Malik?
Es gibt mehr als eine, wie ich letztens gelernt habe. Und das fand ich so interessant und auch so hilfreich in Beziehungen. Das wollte ich hier mal gerne vorstellen und euch dann auch natürlich fragen, was eure Liebessprache ist. Also, jemand, können wir gerne in den Shownotes verlinken, hat irgendein Buch geschrieben, ich glaube Gary Chapman war das, und hat das geprägt, also diese Liebessprachen. Der hat jetzt 5 benannt, und manche sagen, es gibt dann 6 oder so, also Details. Aber im Generellen geht es darum, dass Menschen ihre Liebe unterschiedlich ausdrücken und zwar teilweise wirklich fundamental unterschiedlich. Und er hat das so beschrieben, wie wenn Leute die gleiche oder verschiedene Sprache miteinander sprechen. Also ich stelle sie gleich vor, aber ich sage nur, wenn man die gleiche Sprache miteinander spricht, ist sozusagen die Kommunikation sehr einfach und sie kann schwierig sein, obwohl sich zwei Leute lieben, weil sie das unterschiedlich ausdrücken. Und Beispiele für diese Liebessprachen. Also jetzt gibt es einmal Liebessprache, ich nenne es mal, es sind jetzt nicht die offiziellen Begriffe, Liebessprache Worte. Also sagen, ich liebe dich so und es ist so eine wunderbare Beziehung und es ist herrlich mit dir zusammen zu sein und so, ne? Was man hier im Podcast häufiger hört von zwei ProtagonistInnen. Und geil, also genau. Also Liebessprache, das wäre Liebessprache Worte. Ne? Also wenn ihr euch da jetzt drin wiedererkennt, könnt ihr euch das ja schon mal vormerken. Dann gibt es Leute, die haben zum Beispiel Liebessprache Geschenke. Also immer kleine Sachen mitbringen, an den anderen denken, was ihm eine Freude machen würde. Und zwar so als Hauptausdruck, das ist so damit gemeint, ne? Dass der Hauptausdruck, dass man sich so zugeneigt ist, eben über Geschenke läuft. Und auch die Erwartung ist dann natürlich entsprechend. Also wenn der andere die ganze Zeit sagt, oh, ich liebe dich so, du bist so fantastische Partnerin oder Partner, aber nie was als Geschenk mitbringt, jetzt ist meine Liebessprache Geschenke, dann bin ich quasi immer frustriert enttäuscht, weil ich denke, der liebt mich gar nicht wirklich, der schenkt mir nichts. Und da geht es jetzt nicht um Gewinnmehrung, sondern das ist wohl so ein Ausdruck für manche Leute. Dann gibt es noch der dritte Punkt, Quality Time, also zusammen sich eine schöne Zeit machen, Zeit verbringen, aber nicht so, wir wohnen eh zusammen, wir hängen abends mal zusammen vom Fernseher, sondern sowas, wir buchen uns, weiß ich nicht, eine schöne Pension in irgendeinem Dorf und machen da eine tolle Radwanderung oder weiß ich auch nicht. Also was auch immer Quality Time ist für das Paar, das ist dann der Ausdruck dieser Zuneigung, dieser Liebe. Dann gibt es als viertes Hilfsbereitschaft oder auch Acts of Service. Sowas wie, der Mann sagt nie, er liebt dich, aber er werkelt jeden Tag 3 Stunden im Garten, um dir einen schönen Garten zu bereiten. Und das ist auch der Ausdruck dieser Liebe. Nicht nur, weil er jetzt Gärtner ist, sondern weil das etwas für jemanden tun, die Spülmaschine ausräumen oder irgendwie solche Sachen, eben der deutlichste Ausdruck sind. Und der letzte ist Zärtlichkeit oder Anfassen oder so. Also sprich Streicheleinheiten, Berührung, Händchen halten, so Hauptsache Nähe, sag ich mal, körperliche Nähe. Also ich wiederhole die 5 nochmal, also Worte, Geschenke, Quality Time, Hilfsbereitschaft oder Zärtlichkeit. Also ich fand es sehr interessant, mit meiner Freundin da mal so abzuwägen, wie reden wir da miteinander? Und wir haben da Überschneidungen, aber auch Unterschiede. Wie ist es denn bei euch, Markus? Was ist denn deine Liebessprache?
Ja.
Mehr? Oder sonst frage ich deine Freundin.
Ja, frag mal, das fände ich sehr interessant. Frag mal meine Freundin.
Freundin, was sagst du?
Ist die auch hier im Podcast? Das ist ja krass.
Ja. Witzigerweise, ich hätte das als Psychologin natürlich kennen müssen, das Konzept. Ich habe es aber erst vor 2 Wochen auch kennengelernt und habe auch schon drüber nachgedacht. Und fand es total witzig, dass ich mich super schwer tue, mich da irgendwo einzuordnen. Es gibt so, also Kategorien, die ich für total, also wenn man die so in Reihenform sieht, halte ich die für totalen Schwachsinn und kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass das Leuten reicht. Also sprich zum Beispiel die Kategorie Worte. Ich kann es nur per Ausschlussverfahren. Also jemand, der immer nur schöne Worte für mich hat und sich Liebe nicht anders zeigt, das würde mir auf jeden Fall nicht reichen. Also was vielleicht dann einfach heißt, dass meine Kategorie Richtung, die, was du als Hilfsbereitschaft vorgestellt hast, also als Taten. Mhm. Ich finde, also ich lese Liebe tatsächlich immer als Taten. Also auch nicht nur romantische Liebe, sondern auch also freundschaftliche Liebe oder halt in der Familie und so. Da ist mir immer am wichtigsten, wirklich sich das zu zeigen, indem man gut zueinander ist und aufmerksam ist und sich Platz gibt und weiß, was dem anderen wichtig ist. Und ja, deswegen vielleicht am ehesten der Punkt.
Ich glaube, es geht auch nicht darum, dass es Leute gibt, die 100% nur Worte haben oder so. Man kann ja bei sich selber, habe ich bei mir auch, so eine Mischung, also eine Priorisierung vielleicht feststellen. So, wenn das fehlt, dann geht es mir gar nicht gut. So, vielleicht so rum. Ne? Ja. Und was würdest du sagen, ist es von Markus?
Das muss er entscheiden, ob er das so öffentlich sagen will.
Habe ich ja gerade gesagt.
Also ja, alles. Oder was bedeutet das?
Ja.
Okay. Julia.
Nee, du sollst sagen.
Ich soll sagen.
Was meine Liebessprache ist.
Ach so.
Liebessprache Ukulele.
Zärtlichkeit, würde ich sagen. Was muss ich jetzt noch sagen? Du hast ja selber mal einen Vortrag gehalten, man soll nicht 200 Millisekunden länger schweigen. Das wird für alle unangenehm, Markus.
Wenn du 200 Millisekunden Pause hast, dann mach dir keine Sorgen. Denn es gibt eine Moderatorin, die macht das schon. Du bist ganz geborgen.
Die Moderatorin, die ist hier voll auf verlorenem Posten.
Ja, gut,
so intime Fragen hier.
Das stimmt, das hat mich auch erstaunt. Aber also ich finde es ja lustig, weil also Patricia, ne, sagt jederzeit, wann ich aufhören soll.
Ja.
Meine Liebessprache ist alle 5 Sachen. Und ich glaube aber, dass die unterschiedlich wahrgenommen werden. Also ich glaube zum Beispiel, wenn das Gegenüber eine Liebessprache hat, mit der man selber nicht so viel anfangen kann, die aber viel kommt, dann nimmt man die wahr, nimmt man die sehr wahr.
Und das verstehe ich nicht. Das ist mir einmal um die Ecke. Jetzt machen wir hier Paartherapie. Das ist sehr interessant. Erzähl mal, was
ich glaub, ich möchte nach Hause gehen oder so.
Das ist schlimmer als 200 Millisekunden Pause.
Ja, super, Malik ist ja in
Ja, das kann so fantastisch. Ja, geklappt. Ist gut.
Aber ich habe es wirklich nicht verstanden, was du meinst. Man nimmt, was man kriegt quasi, oder wie?
Nee, wenn man versucht, das Gegenüber einzuschätzen, dann nimmt man als erstes bei dieser Frage das Ding, was man am meisten wahrnimmt. Und meine These ist, dass es unter Umständen Dinge gibt, von denen viel kommt, die man schlecht annehmen kann, und die nimmt man sehr deutlich wahr.
Viel kommt, die man, also viele Geschenke, die bedeuten dir aber nichts, und deswegen.
Du wirst unter so einem Berg von Geschenken vergraben, denkst du, boah, diese ganzen Geschenken immer, was soll das?
Dann lass mich die Frage noch mal ein bisschen umformulieren. Welche von den 5, auf welche könntest du mit am schlechtesten verzichten?
Wen fragst du was und geht es darum?
Dich, Markus.
Schlechtesten verzichten, die zu geben oder die zu bekommen?
Zu bekommen.
Ich würde
ihr seht im Trello, könnt ihr die sehen.
Ich glaube, es gibt so Dinge, wenn die fehlen, das ist egal, ob dann andere da sind oder nicht.
Ja.
Also ich glaube, es muss mindestens körperliche Anwesenheit und oder Worte und
Zeit miteinander verbringen sein. Und füreinander da sein. Das ist totaler Quatsch. Okay, also, naja, wohl, das ist vielleicht der Unterschied zwischen, also diese Hilfsbereitschaft, ne? Also ich glaube, zu einer guten Beziehung und zu einer Liebe gehört auch, dass man sozusagen für den anderen da ist und dem sozusagen Dinge tut. Aber da kann ich mir vielleicht noch vorstellen, da gibt es einen Unterschied zwischen, man macht das, weil man sozusagen eine Community im weitesten Sinne ist, also eine Familie oder eine Freundschaft oder was auch immer, und man macht das explizit als Liebesbeweis. Ich glaube, die Übergänge sind fließend. Und da würde ich dann sagen, also wenn es gar keine Hilfsbereitschaft gibt, dann ist das auch eher eine seltsame Beziehung. Aber dann weiß ich nicht sozusagen, ich habe, je länger ich drüber nachdenke, umso eher, finde ich, ist das so ein Thema, was so versucht, Dinge zu strukturalisieren und vielleicht auch zu banalisieren, um sie irgendwie in Schubladen packen zu können. Aber ich glaube, das klappt.
Okay, also der Markus ist quasi
das ist ein Gesamtkunstwerk.
Die Normalverteilung der Liebe.
Sendungstitel!
Darf ich denn das Mic übergeben an Frau Hamann?
Ja, gerne. Also ich stimme in allem zu, aber ich habe auf jeden Fall eine Sprache der Liebe, die ich, die sehr, sehr regelmäßig passiert, und das ist Geschenke in Form von Snacks.
Die dir passiert, das heißt, oder die du gibst?
Die ich gebe. Das heißt, meinem Mitbewohner bringe ich, wann immer ich Snacks sehe, die ich denke, dass sie ihm schmecken können, bringe ich dem auf jeden Fall mit. Und das ist meistens was total eklig ist. Weil ich nämlich auch noch rausfinden will, ab wann er endlich sagt, Hamann, nein, jetzt ist Schluss. Also letztens habe ich ihm zum Beispiel aus dem türkischen Supermarkt, das ist so ein Keks, und da drauf war so ein aufgespritzter Marshmallow, und der war mit Kokosgeschmack und Kokosraspeln. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich den Punkt erreicht, wo er sagt, ja, nee, danke. Aber er fand es immer noch lecker. Und es ist aber nicht immer so gehässig. Es hört sich jetzt so gemein an. Ne? Es ist gar nicht so gemein, sondern ich bringe ihm wirklich gerne Snacks mit. Weil er Snacks appreciated. Und ich auch.
Ihr habt also eine snacktastische Beziehung.
Schön.
Aber vielleicht tatsächlich noch so als Follow-up, habt ihr das schon erlebt, dass ihr eine Liebessprache habt, die der andere einfach nicht ab kann?
Nee, ich glaube, dann käme ich nie so weit bis zur Beziehung. Also das stoppt ihr dann wahrscheinlich schon deutlich vorher, ne?
I don't know.
Ja.
Wobei, ich finde zum Beispiel, ja, sorry.
Nee, go on.
Also, es gibt ja Paare, die sich sehr viel anfassen, zum Beispiel. Und da, ich habe auch schon Menschen getroffen, die gerne mit mir ein Paar gebildet hätten, die mich sehr viel angefasst haben. Also immer umarmt, immer Händchen haltend, immer Hand aufs Bein gelegt oder sowas. Da muss ich hier, kommt mir ein bisschen Kotze hoch. Also das finde ich so schlimm. Das ist wirklich, also Zärtlichkeit, das muss ja nicht öffentlich sein, sonst kann eben auch im Privaten sein, die meinen Körper so sehr in Beschlag nimmt. Das finde ich total unattraktiv. Also da möchte ich immer sofort sagen,
das geht mir auch so. Und ich habe mich gefragt irgendwann mal, ob das für Frauen auch eher so ist als für Männer, weil für mich fühlt sich das tatsächlich schnell wie so eine Reviermarkierung, so eine Besitzmarkierung irgendwie an, dass man gerade in der Öffentlichkeit quasi ständig markiert, die Frau gehört mir. Also ich kann das tatsächlich auch schlecht lesen als Nähe und Lieb und Zärtlichkeit. Und das fühlt sich für mich so sehr an, wie da ist jetzt ein Schild dran und das demonstriere ich.
So, jetzt, ich bin ja Freiberufler und habe das schon immer so gemacht.
Das jetzt zusammenkommt.
Ja, pass auf. Also bei mir ist Zärtlichkeit, ihr müsst mitrechnen, auf jeden Fall 80% Liebessprache. Also 80%. Deswegen das, was ihr beide, Julia und Nuff, gar nicht leiden könnt, ist für mich total essentiell. Und dann habe ich nochmal 15% Worte und 15% Acts of Service.
Das ist schon zu viel.
Das sind schon 110.
Ist eben, das, ihr müsst einfach mitrechnen. So. Aber das wäre ungefähr so meine Verteilung. Ja, weil irgendwie 10 ist zu wenig, aber Zärtlichkeit mega wichtig. Also anfassen und so dieses Berühren. Jetzt interessanterweise ist es bei meiner Freundin, ist es zum Beispiel krass viel Worte. Also ich glaube, sie dachte früher, sie ist 100% Worte. Stellt sich raus, ist nicht so viel. Wahrscheinlich 60 und 40 Zärtlichkeit. Deswegen, wir haben Überschneidungen. Das funktioniert auch total gut. Aber Worte ist bei ihr auf jeden Fall enorm viel wichtiger, als ich dachte, dass das überhaupt geht. So. Habe aber gelernt, welche Funktion das hat. Und dann kann man da durchaus die Sprache auch. Also ist ja nicht so, als hätte ich jetzt keine Wortausdrücke, aber das ist schon beim Chatten zum Beispiel, die Menge an Emoji hat enorm zugenommen, weil ich weiß, dann kommt das an, was ich eigentlich sagen möchte, sozusagen. Also ich adaptiere meine Sprache, ich möchte das Gleiche sagen, aber ich weiß, wie es besser ankommt und das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Ich kann total verstehen, wenn man irgendwie die ganze Angrapscherei erdrückend findet. Aber ich kenne halt, ich komme halt sozusagen genau von der anderen Seite und das ist dieses, es ist halt ein wunderbar nahes Gefühl, da einen physischen Kontakt zu haben. Also ich bin eh ein sehr haptischer Typ, aber das würde ich natürlich auch nie machen, wenn ich das Gefühl habe, die andere Person fühlt sich da bedrängt oder so, darum geht's ja nicht. Und für die Öffentlichkeit, also Öffentlichkeit ist gar nicht das Thema dabei, sondern eher so, oh, wo ist die ist zu weit weg, mal einen Finger irgendwo hin, ah, besser. Das ist einfach mein Gefühl dazu. Also ich habe auf jeden Fall, weil Markus ja so meinte, vielleicht ist es nur so gelabelt oder so, also ja, es sind irgendwelche Labels, wie gesagt, vielleicht gibt es auch andere oder mehr oder weniger, aber ich könnte bei mir auf jeden Fall eine deutliche Priorisierung feststellen. Also wenn ich quasi nie Geschenke kriege, aber dafür berührt werde, dann bin ich happy.
Nein!
Ich habe gerade tatsächlich damit, also auf Geschenke konnte man ja noch am ehesten verzichten hier in dieser Liste. Anscheinend
so sind
gibt
Menschen
es doch Priorisierungen, ja. Sehr, sehr schön. Aber wenn man über solche Dinge so intensiv nachdenkt, tut man das manchmal vielleicht, weil man in der Midlife-Crisis ist? Ich habe mich gefragt.
Mega spät.
Was?
Das ist mega spät.
In der Midlife-Crisis über Liebessprachen nachzudenken.
Also erst dann, ja.
Ich glaube, das ist leider tatsächlich für viele so, weil das ist ja auch die Zeit, in der sich viele dann doch wieder trennen, ne? Also ich weiß nicht, wie die Trennungsrate generell ist, aber wenn man verheiratet ist, was ja doch relevant viele Menschen in unserem Alter sind, dann da ist die Trennungsquote 40%. Und Frauen sind durchschnittlich, glaube ich, sowas wie 46 Jahre. Das ist ein bisschen nach hinten gerutscht. Und nee, das sind die Männer und die Frauen sind irgendwie durchschnittlich 4 Jahre jünger. Also eigentlich fast unser Alter. Und ich glaube, das kommt, weil man über vieles gar nicht so viel nachdenkt, aber wenn man dann so in die Mitte des Lebens schlittert, fängt man eben doch darüber an nachzudenken und fragt sich, es ist mir so wichtig, dass mein Partner mir immer sagt, dass er mich liebt, aber er sagt das nie und zack, 2 Jahre später trennt man sich. Aber ich habe auch gelesen,
einzig logischer Verlauf. Einzig möglicher Verlauf.
Ja, wenn man nicht schafft, darüber zu sprechen oder sich quasi auch schlau macht, woran sowas irgendwie liegen könnte und die Worte findet, darüber zu sprechen. Aber anscheinend ist es mit der Midlife-Crisis nicht mehr so einfach, weil ich habe einen Artikel gelesen und anscheinend ist quasi so die Generation, in der wir so grob sind, hat große Zeitarmut. Deswegen hat man dann keine Zeit für Affären, nicht so wie früher. Und die Statussymbole, die einen dann noch aufbessern können im Gefühl, sind zu teuer oder ich meine, ne, auch nicht mehr zeitgemäß. Man kann sich ja jetzt keinen Porsche mehr kaufen oder so. Geld hat man keins, Eigentum konnte man keins anhäufen und irgendwie fällt dann die Midlife-Crisis aus oder wie geht's euch? Habt ihr eine Midlife-Crisis gehabt? Plant ihr noch eine? Malik.
Ich bin ja Freiberufler. Bei mir ist es so, ich habe mir den Porsche des armen Mannes ja gekauft. Also das Elektroauto.
Zweimal.
In Rot. Zweimal das Elektroauto in Rot mit Dachfenster, also mit Schiebedach. Das ist so, sozusagen ein rotes Cabrio, aber halt ohne Cabrio und ohne Porsche. Und, oh, die Freundin ist blond. Jetzt fällt mir ein, ich bin eigentlich mittendrin. ja, Midlife. Also erstmal wollte ich sagen, die Mitte des Lebens klingt so euphemistisch wunderbar, aber eigentlich ist es ja schon so, das letzte Drittel ist angebrochen. Ne, so. Wenn du so 50 bist, dann hast du vielleicht noch bis 75, nicht bis 100. Also vielleicht, aber eher nicht. Also ich kann noch keine fundamentale Sinnkrise feststellen. Wahrscheinlich wegen Freiberufler oder so. Man macht eh, was man macht. Kinder kommen eh nicht mehr. Wir hatten eben vor der Sendung auch schon mal besprochen, sogar wenn man jetzt irgendwie Millionen aufhäufen würde in Immobilien, gerade als Kinderloser oder Kinderlose, wäre dann auch die Sache, okay, wofür häufst du die eigentlich an? Weil wem hinterlässt du die, außer, wie gesagt, der Seenotrettung oder im Roten Kreuz? Und dann ist, finde ich, die Perspektive auch nochmal ein bisschen eine andere in Richtung Alter. Also, ich bin noch in der Phase, wo ich verdränge, dass es mir körperlich wahrscheinlich schlechter gehen wird und dass dann niemand da ist, der sich um mich kümmert. Das dränge ich einfach nach hinten und mache weiter, als wäre ich 23. Das ist, glaube ich, gerade so meine. Ist das schon Midlife Crisis oder noch nicht?
Noch nicht.
I don't know.
Klingt kaputt. Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, dann.
Aber vielleicht gehörst du ja zu denen, die es dann ausfallen lässt.
Geht das denn überhaupt?
Anscheinend geht das, ja. Warum nicht?
Also ich erwarte, dass dann noch ein dickes Ende kommt.
Ich glaube ja tatsächlich, dass eine Midlife-Crisis so massiv nur kommt, wenn man davor wenig drüber nachgedacht hat, was man im Leben will und was einem wichtig ist.
Ach so, wenn man das Gefühl hat, was verpasst zu haben.
Ja, glaube ich.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, genau.
Markus, wie sieht's aus mit deiner Midlife-Crisis?
Voll im Gange. Absolut.
Wie äußert sich das?
Vor allen Dingen, also innerlich. Also weil die, das habe ich auch schon mal erzählt hier, was in den letzten Jahren, also ein neues Lebensgefühl, das mit dieser Altersspanne, glaube ich, einhergeht, ist, das ist irgendwann vorbei. Das habe ich früher nicht so deutlich gehabt. Also das Unsterblichkeitsgefühl der Jugend hat bei mir sehr lange angehalten. Und dieser Gedanke, irgendwann wirst du tot sein, der gewinnt an Klarheit. Und das ist kein gutes Gefühl. Und das ist sozusagen, ich glaube, das ist Midlife-Crisis. So, ne? Also dieses, also Mitte bezeichnet ja Endlichkeit. Ne? Mitte ist, also wie Malik sagte, Mitte ist ja Anfang vom Ende. Also jetzt nicht im Sinne der Degeneration jetzt schon in großen Schritten, aber halt sozusagen als solches Zeichen. Und das beschäftigt mich schon. Und das ist einerseits ist das so ein bisschen schon auch, also jetzt zu sehen, wie viele Möglichkeiten man eigentlich hatte, die man sich zum Teil auch einfach nicht getraut hat. Das ist schon hart. Und andererseits stelle ich zu meiner eigenen Überraschung aber auch fest, das gibt schon echt viele Sachen, mit denen ich auch sehr zufrieden bin. Also wenn mir da morgen der Bus auf den Kopf fällt, ist auch okay. So, also es gibt so ganz viel, was nichts mit dem Porsche zu tun hat, sondern so gefühlte Dinge, wo ich sage, da bin ich jetzt auf so einer guten Stelle, da weiß ich gar nicht so richtig, wie das besser werden kann. So.
Muss es besser werden?
Aber das ist ja, ne, also jetzt wird Malik gleich wieder mit den Augen rollen, aber wir leben ja in einer Welt, die uns kapitalismusbedingt vorspielt, das muss immer alles besser werden. Ne, also das Konzept von Zufriedenheit ist ja überhaupt nicht verankert in allem, was uns die Gesellschaft, also weder in der Schule, noch im Wirtschaftssystem, noch in den Instagram-Kacheln mit den schönen Menschen und so. Und von daher,
ist Midlife Crisis sozusagen, also das ist gar nicht, also die Krise, die ich habe, ist wirklich die eigene Sterblichkeit. Und es ist aber schon auch was ganz okay ist, nämlich rauszufinden, was Zufriedenheit ist und dass das geht.
So, und das ist
die Aufgabe, glaube ich, die man hat. Und ich glaube, das ist was, wofür der Porsche steht.
Mhm. Du, ich rolle übrigens nicht mit den Augen.
Oh.
Ich stimme dir vollumfänglich zu. Ich glaube, das hast du schön ausgedrückt, dass das mit der Zufriedenheit in dem Gesamtkonzept des Wachstums halt natürlich so nicht verankert ist, ne? Ich glaube, dass mein Gefühl für mich selber ist, dass ich relativ viel von dieser Zufriedenheit habe und nicht viel von diesem Wachstumsdruck verspüre. Und deswegen glaube ich auch nicht sehr tief in dieser Krise, toi toi toi, drin stecke. Aber genau, ich hätte nicht sagen können, warum, aber jetzt, wo du das so ausgedrückt hast, habe ich gedacht, der Mann hat recht. Das ist genau das, wenn du diesen Antrieb hast, oh, ich habe das noch nicht geschafft, ich habe noch nicht das Haus, den Porsche, die Yacht, was auch immer, die 7 Kinder, dann ist da ja auch dieser Druck ein anderer, als wenn du sagst, mir geht's eigentlich gut, ich mag die Leute, die um mich rum sind, ich finde meine Lebensentscheidungen grundsätzlich richtig, irgendwas kann man immer ändern, aber es ist an sich okay, wo ich stehe und wer ich bin. Da ist der Druck kleiner.
Ich glaube, die Krise ist dann auch sozusagen, also die wird wirklich krisenhaft in dem Moment, wo man feststellt, okay, es gibt bestimmte Dinge, die kannst du halt nicht mehr alleine ändern.
Also Ohnmacht als Thema.
Ja.
Julia, wie sieht's aus mit deiner Midlife-Crisis?
Also ich würde sagen, dass ich schon eine starke Krise erlebe, aber weiß nicht, ob das, oder ich erkläre die jetzt erstmal. Und die ist, dass ich immer viel gearbeitet habe und weiterhin viel arbeiten werde. Das ist, weil es mir auch Spaß macht, aber auch, weil ich das Gefühl hatte, dass ich das irgendwie muss und dass ich das gehört und bla bla bla. Und mein Krisenmoment ist, oder meine Krisenmomente sind, waren, sind und werden sein. Corona, der Tod von meiner Freundin, die Klimakatastrophe, die bei mir persönlich für mein eigenes, was sind eigentlich meine Ziele im Leben? Ich wollte immer Professorin werden, das bin ich jetzt geworden und so. Na, also die das einfach in Frage stellen, weil the fuck? Also warum rödel ich hier seit Jahren und werde weiter rödeln in den nächsten Jahren, dafür, dass doch hier alles so offensichtlich den Bach runtergeht? Das finde ich, und das weiß ich nicht, ob das eben zusammenfällt mit, jetzt habe ich was erreicht, was so lange mein Ziel war, worauf ich so lange hingearbeitet habe, oder ob es die Objekte, also natürlich sind es auch die objektiven Bedingungen, die dazu führen, oder eine Mischung daraus. Auf jeden Fall erlebe ich das als etwas, was sowohl persönliche Anteile hat als auch strukturelle. Und die persönlichen Anteile führen eben dazu, dass ich das Gefühl, dass ich ein bisschen aufpassen muss, in so einen Fatalismus abzugleiten und zu denken, ja gut, aber eigentlich kann ich ja jetzt auch im Bett liegen bleiben. Oder spricht da irgendwas gegen? So. Und das ist auch ein, das ist zumindest ein relativ neues Reaktionsmuster. Das kenne ich von mir nicht. Ist ja auch ziemlich gegenläufig zu, ich fackel was ab.
Ja, also das ist auf jeden Fall auch, also quasi so diese Zweischneidigkeit, das kann ich total gut nachvollziehen. Ich würde sagen, ich habe meine Midlife-Crisis schon Mitte der 30er Jahre gehabt, wo ich mich quasi nochmal massiv gefragt habe, so was ich vom Leben eigentlich will und was mir wichtig ist. Und ich glaube, ein Teil, so diesen krassen Druck auch aus dem, was bringt das überhaupt noch in dieser Welt und so weiter, war wahrscheinlich auch wenigstens für sich individuell abzuleiten, dass dieses höher, schneller, weiter für mich gar nicht sein muss. Also meine Krisen waren auch durch quasi den Tod naher Menschen mit bedingt, ne, weil man da natürlich über Endlichkeit nochmal ganz anders nachdenkt. Und in dem Zuge habe ich auch so Testament und sowas alles geschrieben. Und da habe ich aber irgendwann auch ergänzt, also ich verstehe das, wenn man irgendwie stirbt und die anderen sind traurig, aber ich habe ein glückliches Leben gehabt. Also ich gucke da einmal im Jahr drauf und gucke dann, ob der Satz noch für mich stimmt. Aber das war jetzt die letzten Jahre eigentlich immer so, dass ich dachte … So das, was mir wichtig ist, Freundschaften und Familie und so, diese Werte, an denen richte ich mich halt immer wieder aus, auch wenn man mit den eigenen Ressourcen auch überlegen muss, ne, so wie kann ich meine Zeit investieren und. Und das ist natürlich auch ein Privileg, das überhaupt zu können, aber ich versuche mich dann auch einzusetzen, dass andere diese Wahl nach Möglichkeit eben auch haben. Und das kann man, also natürlich eben jetzt nicht im großen Rahmen, aber im kleinen Rahmen kann man dazu vielleicht auch beitragen. Mhm. Aber ja. Mensch, das ist richtig, wie ich das in der Anmoderation gesagt habe, die Sendung stimmt echt ein auf die Urlaubszeit.
Ich dachte auch so, wow, und wie kommen wir da wieder raus?
Indem wir Markus singen lassen.
Ja.
Wisst ihr, was nicht geht? Ukulele auf Bestellung. Ich sitze hier. Und denk mir was aus, wir fahren in den Urlaub und haben uns alle lieb. Und hoffen, die Midlife-Crisis gibt uns keinen Hieb. Das geht nicht, Leute.
Geht doch,
das so,
siehst du.
So weit. Obwohl, ich hab letzte Woche einen Smash-Hit getextet. Den wollte ich
geringeres als ein Smash-Hit.
Den wollte ich gerne. Na doch, das ist schon, also der trifft verschiedene Vorlieben auch, also hier bei uns in der Weisheit. Der hat eine politische Aussage, der reimt sich, also da geht schon einiges. Ich bin natürlich sozusagen, was die Musik angeht, nach wie vor ein unbelecktes Blatt. Und deswegen weiß ich nicht so richtig, was ich daraus machen soll. Aber ich kann ja mal den Text sozusagen vortragen. Vielleicht gibt es ja unter euch jemanden, der mir die passenden Ukulelengriffe dazu schicken kann. Vergesst den Rhythmus nicht, weil ich weiß, also selbst wenn mir jemand ein Griffbild schickt, weiß ich immer nie, wie man das dann schlägt oder was man dazu so. CDU und SPD tun Berlin so richtig weh. Die GroKo spielt ein böses Spiel. Wer arm ist, der gilt hier nicht viel. Sehr viel Platz fürs Auto mehr, für die Mieter nicht so sehr. Mir schaudert echt, wenn ich dich seh. CDU und SPD.
Ja. Yeah. Wusste ich gar nicht, dass du in deiner Zukunft Freizeit politische Lieder dichtest. Ich bin ganz erstaunt.
Ich bin der Hannes Wader der deutschen Podcast-Szene. Ja. Oh. Ja. Also zur Erklärung, wir haben ja in Berlin hier eine neue Landesregierung, angeführt von einem Typen, dem nachgesagt wird, dass er sehr engen Kontakt zu Leuten hat, die rechts bald aus dem Boot fallen. Und der auch als eine seiner ersten Abendshandlungen war zu sagen, also Gender, nein! Und der jetzt, also er und seine Bausenatoren, glaube ich, oder Innensenatoren oder Verkehrssenatoren haben jetzt gesagt, so.
Innen können ja nicht sein.
Also, Radwegausbau wird erstmal gestoppt. Und dann haben sie das als nächstes einen Stadtbudget-Haushaltsplan festgelegt. Und daraufhin hat der Bezirk Neukölln gesagt, wenn er das macht, wird es bei uns so aussehen. Dann gibt es so eine ellenlange Liste, was sie alles nicht mehr können. Und das hat alles mit Kinder, Bildung, Freizeit, Stadtinfrastruktur und so weiter und so fort zu tun.
Soziale Arbeit, ganz viel.
Ja, und das war, also man kann... Es gab auf Twitter oder in sozialen Medien diese Woche eine interessante Diskussion, was eigentlich konservativ ist, ohne recht zu sein. Und es gibt es. Und das ist diese Regierung nicht. Also weder die CDU noch die SPD machen hier irgendwas anderes, außer den Reichen die Tasche zu reden und die Stadt kaputt zu machen. Das muss man wirklich in dieser Deutlichkeit sagen. Und das hat mich zu diesen Zeilen motiviert.
Ja. Es ist auch echt krass, ne, wenn man irgendwie dachte, schlimmer als Gefall kann es nicht werden.
Oh, ja, genau. So, oh, doch.
Dass man dann immer wieder feststellen muss, ja doch, das geht noch und sich fürchten muss, dass es da auch noch, noch schlimmer wird. Ja toll, jetzt hatten wir so einen kleinen Peak, aber jetzt ist wieder ganz tief. Deswegen, ein Tiefpunkt ist ja auch das morgendliche Aufstehen, Markus.
Okay, ja, aha, ja.
Und da wollte ich mal quasi dich bitten, schilder doch mal, wie du deine Weckuhrzeiten stellst, und die anderen hören gut zu und sagen mir, wie sie das finden.
Ja, also apropos CDU, ja. Was hier gerade passiert, ist Othering vom Feinsten. Ja, also hier wird der Boden, also wird mit einem Framing der Boden gelegt für die Ausgrenzung von Menschen, die einfach nur ihr Leben leben wollen, ja. Also die was an sich haben, was niemanden irgendwie berührt, ja, also was auch keine Gefahr mit sich bringt, und die trotzdem deswegen verurteilt werden. Ich will jetzt die Parallelen nicht ziehen, weil auch wenn es ein Gag ist, das würde zu weit gehen und würde dann Dinge sozusagen versoffen. Aber denk mal drüber nach. Folgendes. Ich stelle meinen Wecker, also ich habe so ein paar Spleens, ja. Ich habe so magische Petisen. Ich bin so der Typ, der irgendwie noch dreimal zurückgeht, um zu gucken, ob die Wohnungstür irgendwie zu ist, mhm, oder ob er wirklich den Gashahn ausgedreht hat, der so eine intrusive Voice im Kopf hat, die sagt, also wenn du jetzt nicht nur jede zweite Stufe nimmst, dann passiert morgen ein Unglück. Und diese Intrusive Voice kann man so ein bisschen in den Zaum bringen, wenn man sich so ein paar Sachen ausdenkt, die einfach Quatsch sind, aber lustig und sozusagen sonst nichts bedeuten.
Entschuldige, wie heißt die Voice?
Intrusive Voice.
Aha, okay.
Mein Wecker stelle ich so, dass der, wenn man die Stunde und die Minute addiert, ja, von dem, wie der Wecker steht, dann ergibt das eine durch 10 teilbare Zahl. Also bei uns zu Hause geht der Tag 6.30 Uhr los. 6.30 Uhr muss das erste Kind geweckt werden, damit es dann noch eine halbe Stunde schlafen kann. Ja, also nicht da, also so, 6.30 Uhr geht es halt los. Ich habe jetzt die Wahl, entweder stelle ich mir den Wecker auf 6.30 Uhr und muss dann sozusagen innerhalb von 60 Sekunden aus dem Bett fallen und anfangen, oder ich stelle ihn ein bisschen früher. Aber 6.30 Uhr ist für mich sehr, 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 sehr viel zu früh. Deswegen ist 6.20 Uhr, was ja für manche anderen vielleicht der logische Schluss wäre, das ist dann zu viel Zeit von meinem Schlaf weggenommen. Deswegen steht der Wecker auf 6.24 Uhr. So hat es angefangen. So, also so ein paar Minuten vorher. Und wie viele Minuten macht man dann? So mega symmetrisch, so spießermäßig wollte ich es dann nicht machen, so, ne? Also 6.24 Uhr. Und dann hat es angefangen, dass ich so, das ist eigentlich total lustig. Ich mache das so. Ich stelle meinen Wecker so, es ergibt immer eine Zehner, sozusagen ein Zehner-Dings. So, jetzt stelle ich also 6.23 Uhr, 7.44 Uhr, 9.01 Uhr, you name it.
Moment. Also es geht nicht um, ich will dein OCD nicht befördern, aber es geht also nicht um die Quersumme.
Nee.
Sondern es geht, also wenn du 24 plus, ja, 6.
Es geht um Stunde, okay, plus Minute.
Mhm.
Stunde plus Minute, genau.
Okay.
So, und wisst ihr, was dann passiert ist? Einmal beim Abendbrot hat eine uns allen bekannte Person den anderen Menschen am Tisch so gegenüber so getan, als wäre das was mega Schlimmes. Und durch das Framing haben die anderen Personen das genauso aufgetrieben. Da wurde ich eine halbe Stunde lang belatschert, warum ich meinen Wecker so stelle. Das könne man doch nicht machen. Fast als ob ich Spaghetti zerbrochen hätte.
Ich mache das schon lange nicht mehr.
So, das ist die Geschichte. Jetzt musst du jetzt hier was.
Aber zugegebenermaßen ist es doch schon ein bisschen komisch, oder Malik? Wann stellst du deinen Wecker?
High five! genau. Nee, ich finde lustig, dass Menschen generell, und ich glaube, wie war das in bestimmten Pubertätsjahren, glaube ich, haben es alle stärker, so Manierismen entwickeln, so Ordnungsmechanismen oder so, ne? So dieses nicht zwischen zwei Kacheln auf den Zwischenraum treten und solche Sachen. Hat man das nicht? Du bist doch Mutter, du weißt doch was über Kinder.
Hat man deutlich vor der Pubertät eher so zwischen 4 und 7 also, maximal.
Ich finde, also das ist übrigens eine uns bekannte Spiegel-Bestseller-Autorin, wird demnächst, also ein bisschen mal ein Buch, dann geht es um sagen patriarchale Muster und dass du jetzt hier in diesem Vier-Personen-Podcast die weibliche Person ansprichst, weil sie Kinder hat und sie müsste ja Ahnung haben.
Ich glaube eher, weil ich Psychologie studiert habe.
Vielleicht das.
Wäre da die Aussage, na gut, okay. Ich habe das für mich, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, anders interpretiert, weil ich gehört hatte, du bist ja Mutter.
Ich war nicht so sicher,
aber wann,
ob du die
also
Phase miterlebt hattest.
Alles gut, ich pöbel nur, es tut mir sehr leid. Ich bin
okay,
still.
Ich dachte tatsächlich, das wäre deutlich später als jetzt so 4 oder so, aber genau. Aber ich glaube, es ist rein menschlich, ne, dass man irgendwie so diese Muster entwickelt, ne? Wir hatten es, glaube ich, hier auch schon mal von diesem Geldstücke am Automaten reiben und irgendwie einfach irgendwelche, das Gehirn sagt einem, mach so dann besser, auch wenn es nicht irgendeiner Logik entspricht. Ich stelle sozusagen einfach nur fest, dass es so ist, aber Wecker stellen ist einfach des Teufels, daher kann ich an der Stelle dazu nichts sagen.
Aber Julia, du musst ja Wecker stellen wegen der Erwerbsarbeit, oder? Und auch noch quasi um die Bahn zu erreichen, die dann keinen Wecker gestellt hat.
Ne, also das Interessante, was Patricia jetzt gerade macht übrigens, ne, ist ja, sie
diese
stellt
Meta-Analyse, die interessiert doch niemanden,
Markus. Doch,
Markus.
Die interessiert alle Hörer. Ne, also also sie leitet aus der Frage, wie stellst du, ne, also ihr anderen, ich stelle dir anderen den Wecker, sie stellt gar nicht die Frage, wie findet ihr das, was Markus da macht, wollt ihr ihn ebenso wie ich verurteilen, sondern sie fragt, wie stellst denn du deinen Wecker, um dann hinterher sagen zu können, aha, du Freak!
Aber ich finde das eine ganz gute Strategie, deswegen, wie stellst du den Wecker, Julia?
Ja, das ist heute hier ein Lehrgang an Populismus, ne? Das müsst ihr auch. Also ihr müsst, hier könnt ihr am kleinen Beispiel lernen, wie Populismus funktioniert.
Also deine Lieblingssprache ist schon mal nicht Worte, Markus. Das können wir jetzt mal abstreichen.
Diskursvolumen, sage ich an dieser Stelle nur.
Ich stelle meinen Wecker wie ihn. Menschen ohne Wunsch nach Matheaufgaben am Spendenabend und nehmen so 6.15 Uhr, 6.20 Uhr, 6.25 Uhr, 6.30 Uhr, aber immer mit dem Wissen, dass ich noch zweimal snoozen muss. Also. Deswegen habe ich Verständnis
snoozen?
Für das. Hä?
Ich war in meinem Leben nie in der, also als ich noch Wecker benutzte, war ich nie in der Lage zu snoozen. Wenn ich das mache, nee, ich glaube, mein Gehirn wacht genug auf, um zu sagen, okay, verarsch dich nicht selber, hast du gar keinen Bock, dieses schreckliche Aufwachen noch zweimal zu wiederholen. Deswegen stelle ich den Wecker so spät, dass snoozen keinen Sinn mehr machen würde und quer mich dann raus. Also irgendwie, snoozen funktionierte bei mir nicht. Das ist dann entweder verschlafen oder dreifach Hass. Aber du kannst das, also bei dir
nee, bei mir
was.
Ist es so, dass ich jeden Abend denke, wenn ich morgen auf, ich stelle den Wecker rechtzeitig, weil morgen mache ich mir jetzt nicht wieder so eine Hektik wie sonst immer, ne? Nicht immer wieder alles auf den letzten Drücker hammern. Morgen machst du mal ordentlich, kannst du vielleicht auch noch so ein bisschen Dehnübungen machen morgens. Und mein Hirn morgens denkt dann, the fuck, ich bleib so lange liegen, wie es geht.
Aber
das heißt, ich stelle mir morgens den Wecker auch oft nochmal ganz neu, nochmal auf eine ganz andere Uhrzeit.
Meine Follow-up-Frage ist nochmal, warum kann ich nicht einfach in Ruhe meinen Wecker stellen? Also was ficht es überhaupt irgendjemand an? Warum werde ich dafür verurteilt?
Es gibt halt normal und nicht normal.
Welche Motivation steckt da hinter den Menschen? Und ist sozusagen nicht die Motivation, ist diese der Willen zu dieser Unterteilung, ja, also bei etwas, was wirklich niemandem etwas tut, ist das nicht sozusagen die Grundlage alles Übels, was Menschsein so vor sich bringt? Ist das der Anfang
von
Othering?
Auf jeden Fall, das hast du jetzt ja auch deutlich gesagt und im Vorfeld hast du es auch schon mehrere Male deutlich gesagt. Ich glaube tatsächlich, wir hatten es ja eben auch mit Schubladen, dass es wirklich was im Menschen innewohnendes ist, zu versuchen, Muster zu erkennen, um quasi stabile Vorhersagen in der Zukunft irgendwie daraus abzuleiten. Und daher hat man auch bei den albernsten Sachen so persönliche Überzeugungen von, was jetzt das Richtige ist oder eben schlimmer, was normal ist. Und von mir persönlich kann ich sagen, mir hilft immer total, wenn ich ganz abweichendes, also abweichend von meinem Verhalten oder Denken bei anderen beobachte, die Motivation zu verstehen. Und die Motivation hast du heute in dieser Sendung sehr gut geschildert, aber vorher noch nie.
Lüge! Lüge! Was für eine erbärmliche Lüge!
Gut, also es ist dann keine Lüge, sondern dann ist es bei mir nicht angekommen. Aber auf jeden Fall quasi ist das das Muster, warum ich tatsächlich oft irgendwie mich wundere, wenn Menschen Sachen total anders machen als ich selber. Und es hilft mir dann immer sehr, die Erklärungen dazu zu hören.
Ja, aber zum Beispiel, bei mir reicht das oft nicht mit der Erklärung, weil mein Mitbewohner steht immer, der muss ganz früh aus dem Haus, nämlich um kurz vor 6 geht er aus dem Haus, wenn er morgens Lehrveranstaltung hat. Und dann steht der aber schon um 4.15 Uhr oder so auf, ne? Weil der dann
Warum
nämlich,
geht
er weil
ins
der,
Bett?
Ja, mein Reden. Weil der dann sich nochmal hinlegt. Also der steht auf und frühstückt und so weiter und dann hängt er aber noch so ein bisschen rum, ja, und guckt und dann guckt er immer morgens Talkshows. Das ist auch noch so ein zweiter Punkt, wo ich denke, was hast du keinen Blutdruck von alleine oder warum schaffst du es in der Sitzung?
Statt Kaffee.
Ja, auf jeden Fall, ich weiß, dass er das braucht, aber jeden Tag denke ich, was, warum? Nein, das ist unnatürlich. So denke ich.
Ja. Also ich habe das ja auch, dass ich meinen Wecker lieber eine Stunde vorher stelle, als ich wirklich los muss, weil mir das total gut tut, halt so morgens trödeln zu können. Also ich bin immer so völlig neben der Spur, wenn es morgens irgendwie knapp wird, dann bin ich wie so, weiß ich nicht, irgendwas, was so durch den Tag eiert. Aber wenn ich meine Me-Time, also das war wirklich, je stressiger mein Leben war, desto wichtiger war mir das. Und ich habe auch mal, also ich bin oft auch dann, habe ich so einen inneren Wecker, aber ich bin oft, wenn ich irgendwie erst um 6.30 Uhr anfangen musste, Kram zu machen, um 5 oder 5.30 Uhr wach geworden, um eben die Stunde so für mich noch zu haben, ohne dass da jemand ist, der irgendwas von mir will, um meinen Kaffee zu trinken und so. Und mich stresst es halt umgekehrt total, andere Leute zu sehen, wie sie so alles auf den letzten Drücker machen. Aber es ist in den letzten Jahren, quasi habe ich geschafft, mich davon mich zu trennen, also nicht trennen wie auseinandergehen, sondern mir zu sagen, andere Menschen sind eben anders, sie brauchen andere Sachen, ich verstehe das nicht, die Person wirkt auf mich jeden Morgen sehr gestresst, das könnte man lösen. Ja, aber wir hören jetzt der Weisheit letzter Schluss von Markus.
Liebe Kinder, gebt gut Acht, was ihr mit dem Wecker macht.
Du bist mein innerer Apache 207.